Wie viele Entscheidungen trifft ein Mensch pro Tag? Da gibt es Studien darüber. Da gibt es auch immer wieder mal Untersuchungen und die Forscher sagen, jeder Mensch trifft ungefähr 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das ist ganz schön viel, ne? 20.000 Entscheidungen pro Tag. Habe ich mir so gedacht, kleine und große, richtige und falsche. Also wir haben ja so einen Tag von 24 Stunden, wenn wir das jetzt mal umrechnen, wir schlafen ungefähr 8 Stunden am Tag, dann haben wir noch 16 Stunden übrig, an denen wir wach sind. Und wenn wir jetzt diese 20.000 Entscheidungen auf diese 16 Stunden verteilen, dann treffen wir eine Entscheidung alle 3 Sekunden. Alle 3 Sekunden treffen wir eine Entscheidung. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst und manchmal geschieht es auch innerhalb von Millisekunden, dass wir eine Entscheidung treffen. Manchmal denken wir gar nicht so lange drüber nach, sondern entscheiden auch so intuitiv und das finde ich interessant und wir schauen uns heute mal eine Person an, über deren Leben wir in der Bibel so ein bisschen was erfahren, aber nicht allzu viel. Also wir wissen ein bisschen was über sie und wir gucken das mal an, welche Entscheidungen hat sie im Leben getroffen, richtige und falsche? Wo wurde über sie bestimmt? Wo hatte sie keine Entscheidungsmöglichkeit? Und diese Person, die wir uns heute anschauen möchten, die heißt Michal. Michal war die zweite Tochter von König Saul, der erste König von Israel. Und sie war damit eine Prinzessin. Sie ist an einem Königshof aufgewachsen. Sie war die Tochter des ersten Königs Saul. Also schon mal eigentlich nicht so ein schlechter Start ins Leben, wenn man an so einem Königshof aufwächst. Und das Problem war, dass Saul als König immer wieder ungehorsam war. Das hat zur Folge gehabt, dass Gott ihn verworfen hat und dass Gott stattdessen David ausgewählt hat. Er wollte, dass David der neue König von Israel wird. Saul war aber immer noch König und wollte sein Amt auch nicht so abgeben. Und dann war das interessant, dass David so unter verschiedenen Umständen an den Königshof von Saul kam. Ein wichtiges gemeinsames Projekt, was sie hatten, der Saul und der David gemeinsam, war, dass sie Krieg geführt haben gegen die Feinde von Israel. Damals wichtige Feinde waren die Philister. Und so wurde David, auch nachdem er den Goliath erschlagen hatte, wurde er der Heerführer des israelischen Heeres. Also so ein ganz wichtiger Mann an diesem Hofstaat von Saul. Und die Bibel berichtet uns, dass der Geist Gottes von Saul gewichen ist. Also der Geist Gottes ging weg. Und gleichzeitig war es so, dass David immer mehr zunahm an Ansehen bei Gott, aber auch an Ansehen bei Menschen. Und deswegen wurde auch sein Erfolg immer größer, auch sein militärischer Erfolg. Er hat immer mehr Siege errungen. Und das fanden die Leute natürlich toll. Das Naheliegendste wäre jetzt eigentlich gewesen, dass dieser erfolgreiche Feldherr David am Königshof von Saul die älteste Tochter von Saul heiratet. Das war ja ganz oft so gewesen an Königshäusern. Und diese älteste Tochter hieß Merab. Und Saul hat ihm das auch versprochen. Aber dann hat er den David betrogen und hat die Merab einem anderen Mann gegeben. Weil er hat sich gedacht, der David, das ist ja so wie so ein Nebenbuhler von mir, der soll ja da irgendwie König werden. Ich bin aber immer noch der König. Und deswegen hat er ihn auch immer extra in den Krieg geschickt, weil er gedacht hat, ja, das werden ja dann schon die Philister, unsere Feinde, die werden ja sie dann schon irgendwann erledigen, die werden ja dann schon den David irgendwann dann mal umbringen im Krieg. Der wird ja irgendwann schon mal fallen im Krieg, so. Aber das ist nicht passiert, weil die Hand Gottes mit David war. Gott hat ganz besonders auf den David aufgepasst und deswegen ist das nicht passiert. Und dann hören wir zum ersten Mal von Michal, von dieser zweiten Tochter von König Saul. 1. Samuel 18, Vers 20. Da hören wir zum ersten Mal von ihr. 1. Samuel 18, Vers 20. Aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Das berichtete man Saul und es war ihm recht. Also, das ist doch eine tolle Geschichte, ne? So, wenn die Prinzessin am Königshof aufwächst, dann gibt es ja manchmal dieses Phänomen, dass die Prinzessinnen einfach so von oben herab, der König entscheidet es, sie werden einfach mit irgendwelchen Männern verheiratet, was so strategisch oder politisch gerade wichtig ist, so, oder sucht dann der Vater irgendjemand aus So, mit dem wird die jetzt verheiratet, da gibt's keine Widerrede, die hat keine Entscheidungsbefugnis, ich habe das jetzt so entschieden. Und das ist dann für die Politik oder militärisch oder aus sonst irgendeinem Grund ist das jetzt so die richtige Entscheidung. Aber die Prinzessin wird nicht gefragt und Liebe spielt sowieso schon mal gar keine Rolle. Aber hier, guckt mal, sie war in David verliebt. Ist das nicht toll? Wahrscheinlich ist das passiert, nachdem er auch den Goliath, den Riesen von den Philistern erschlagen hat. Wahrscheinlich in dieser Zeit, so hat sie ihr Auge auf ihn geworfen. Und das war also von ihrer Seite aus eine echte Liebesheirat. Und die eigentlich vorgesehene größere Schwester von ihr, die Merab, wurde einem anderen Mann gegeben. Also eigentlich perfekte Voraussetzungen. Die ältere Schwester war weg, sie konnte jetzt den David heiraten und der Saul war sogar damit einverstanden. Saul war es recht, ihrem Vater. Jetzt stand dem Liebesglück also nichts mehr im Wege. 1. Samuel 18, Vers 27b bis 29. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, dass Michal, die Tochter Sauls, ihn liebte. Das hat er gemerkt. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und Saul wurde für immer Davids Feind. Wow, habe ich mir gedacht. Also in dieser ganzen Hochzeitszeit, wo die beiden dann geheiratet haben, da lagen ja dann Freud und Leid direkt nebeneinander. Also auf der einen Seite diese Freude, sie durfte diesen Mann heiraten, den sie liebte. Sie war verliebt in David und sie durfte ihn auch tatsächlich heiraten. Aber gleichzeitig, in dem Moment, auch wo sie ihn dann geheiratet hat, ist immer mehr diese Feindschaft von Saul zu David offenbar geworden. David war nicht mit Saul verfeindet, Saul war mit David verfeindet, steht hier. Und es wurde immer schlimmer. Und jetzt überlegt euch mal, in welcher Situation das Merab jetzt war. Sie stand eigentlich so zwischen den Stühlen. Wie sollte sie sich jetzt entscheiden? Michal, sie stand zwischen den Stühlen, zwischen ihrem Vater und zwischen David, ihrem Ehemann. Für wen sollte sie sich entscheiden? Sollte sie Gottes Gebot halten und ihren Vater und ihre Mutter ehren? Oder sollte sie dieses Versprechen halten, was sie bei ihrer Hochzeit gegeben hat, dass sie immer zuerst zu ihrem Mann stehen wird? Es war ein unlösbares Problem. Wie sollte sie sich entscheiden? Und im nächsten Kapitel sehen wir das, wie sie sich entschieden hat. 1. Samuel 19, Vers 11 bis 18. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn dann am Morgen zu töten. Aber seine Frau Michal teilte es David mit: Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab und er eilte, floh und entrann. Also die haben wahrscheinlich in so einem Haus gewohnt, was direkt so auf die Stadtmauer draufgebaut war. Das gibt's ja manchmal in diesen orientalischen Städten, dass ein Haus wirklich so direkt auf die Stadtmauer gebaut wurde. Und in dem Moment, wo sie ihn mit einem Bettlaken oder mit einem Seil aus dem Fenster runterlässt, ist er praktisch außerhalb der Stadt und dann ist er frei. Und dann kann er fliehen. Und so haben die das gemacht. Und Michal nahm den Teraphim, also den Hausgötzen, und legte ihn aufs Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaar an sein Kopfende und bedeckte ihn mit einem Tuch, also mit der Bettdecke. Und Saul sandte Boten, um David zu holen. Und sie sagte, er ist krank. Da sandte Saul noch einmal Boten, nach David zu sehen, und sagte, bringt ihn im Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Und die Boten kamen und siehe, der Teraphim, also der Hausgötze, lag im Bett und das Geflecht von Ziegenhaar an seinem Kopfende. Da sagte Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entfliehen lassen, dass er entrinnen konnte? Und Michal antwortete Saul, er sagte zu mir, lass mich gehen, sonst töte ich dich. David aber war geflohen und hatte sich gerettet. Auweia, habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Geschichte? Also was würdet ihr sagen? Hat Michal richtig reagiert? Hat sie das Richtige getan? Ja, sie hat ja immerhin David das Leben gerettet, ne? Also ist ja schon mal nicht schlecht. David hat überlebt. Er wurde nicht umgebracht. Also in der Hinsicht hat sie richtig gehandelt. Sie hat zu ihrem Mann gehalten. Sie hat ihr Eheversprechen auch gehalten. Sie hat ihren Mann unterstützt, hat ihm bei der Flucht geholfen. Und er wurde gerettet. Das muss man anerkennen. Aber hat sie auch gegenüber Gott die richtige Entscheidung getroffen? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Hat sie gegenüber Gott die richtige Entscheidung getroffen? Und da muss man ganz klar sagen, nein. Denn die Frage ist, hat sie überhaupt eine Beziehung zu Gott gehabt? Sie besaß einen Hausgötzen, einen Teraphim. Also das ist so eine Holzstatue, die ist so fast mannshoch, also so vielleicht wie ich oder ein bisschen kleiner vielleicht, so eine Statue aus Holz, die wirklich wie so ein, ja, vielleicht wie so ein bisschen wie so ein Mensch aussieht. Ein Hausgötze. Und den hat sie sich vielleicht sogar wirklich dahingestellt und hat den angebetet. Hä? Was hat Gott denn gesagt? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Und die hatten Hausgötzen zu Hause? Da stimmt doch irgendwas nicht. Also sie benutzt ja diesen Götzen, um was Gutes zu machen. Sie benutzt diesen Hausgötzen, damit David gerettet wird. Habe ich mir gedacht, ja, das ist das einzige Mal, dass dieses Ding wahrscheinlich für was Sinnvolles benutzt wurde. Aber die hatten Hausgötzen zu Hause und betet ihn vielleicht auch noch an? Nee, das ist nicht richtig. Und Michal lügt. Sie lügt wie gedruckt. Fast nichts von dem, was wir hier lesen, ist die Wahrheit. Es ist alles gelogen. David ist krank. Nein, ist er nicht. Er hat mich bedroht. Stimmt auch nicht. Ich musste ihn gehen lassen, weil sonst hätte er mich umgebracht. Alles gelogen. Stimmt alles nicht. Sie lügt wie gedruckt, weil sie denkt, sie kann ihrem Mann damit helfen. Aber hat sie wirklich gedacht, dass es eine Hilfe ist für David, wenn sie so lügt? Und jetzt frage ich dich, können wir den Willen Gottes dadurch tun, dass wir so lügen, dass wir uns so verhalten wie Michal? Letztendlich hat sie ihren Mann damit sogar verleumdet, weil dadurch, dass sie gesagt hat, ja David, der hat mich erpresst, der hat gesagt, entweder du lässt mich gehen oder ich bring dich um. Dann mussten jetzt doch alle Leute denken, naja, also der David, das ist ja auch wirklich ein Schlimmer, ne? Der hat seine Frau bedroht zu Hause, ne? So häusliche Gewalt. Oder zumindest angedroht. Und ansonsten, wenn sie ihn nicht hätte gehen lassen, hätte er es wahrgemacht. So nach dem Motto, ja, der ist ja auch nicht besser als alle anderen Männer, die man so kennt. Und das ist doch jetzt das, was die Leute denken müssten. Das ist das, was jetzt die Leute von David denken müssten. Ja, der ist ja auch nicht besser als alle anderen. So toll kann es ja mit der großen Liebe jetzt auch nicht gewesen sein, ne? Zuerst so eine tolle Liebeshochzeit und jetzt stellt sich raus, der ist so einer. Aber er war ja gar nicht so. Es war ja alles gelogen. Es ist wie wenn sie ihn verleumdet hätte. Sie hat ihm gar nicht geholfen. Dann kann es ja mit der Liebe bei unserem Traumpaar nicht so weit her sein, haben die Leute dann vielleicht gedacht, wenn der so einer ist. Das hat ein schlechtes Licht auf David geworfen. Warum hat Michal das gemacht? Sie hatte kein Vertrauen in Gott. Sie hat nicht auf Gott vertraut, dass Gott sich um ihren David kümmert. Weil es war doch Gott, der David zum König berufen hat. Er war es doch, der veranlasst hat, dass David zum König gesalbt wird. Er hat ihm doch diese ganzen Verheißungen auch gegeben. Und was hat Michal gemacht? Sie hat die falsche Entscheidung getroffen. Sie hat gedacht, sie muss mit menschlichen Mitteln nachhelfen. Den Hausgötzen ins Bett legen, lügen wie gedruckt. Lauter menschliche Sachen. Die falsche Entscheidung. Sie hat die falsche Entscheidung getroffen. Und merkt ihr, was das für Konsequenzen hat, wenn wir uns dazu entscheiden, die falsche Entscheidung zu treffen, dann hat es wirklich manchmal richtig böse Konsequenzen. Und manchmal müssen wir diese Konsequenzen auch selbst ausbaden. Und das sehen wir auch im späteren Leben von Michal. Wir schauen uns das gleich an. Also David war ab jetzt sehr lange auf der Flucht. Er war sehr lange weg. Michal hat ihn wahrscheinlich sehr lange nicht gesehen. Aber wir müssen an dieser Stelle auch mal sagen, auch David hat falsche Entscheidungen getroffen. Er hat auf seiner Flucht, als er unterwegs war, hat er andere Frauen kennengelernt. Er hat auch andere Frauen geheiratet, obwohl Gott die Ehe ja eigentlich zwischen einem Mann und einer Frau vorgesehen hat. Und er hat da auch nicht richtig gelebt. 1. Samuel 25, 42 bis 44. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel und ihre 5 Mägde folgten ihr. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Und David hatte auch Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen, so wurden alle beide seine Frauen. Also Michal, die beiden, die hier erwähnt werden und später hören wir noch von mindestens 5 weiteren Frauen, die er sich genommen hat. Also David hat mindestens 8 Frauen gehabt, von denen wir es wissen. War bestimmt nicht Gottes Wille gewesen. Und jetzt kommt ein krasser Satz. Saul aber hatte seine Tochter Michal, die Frau Davids, Palti, dem Sohn des Laish aus Galim gegeben. Das ist krass. Also David hat sich mehrere andere Frauen genommen und Saul hat einfach in der Abwesenheit von David über Michal bestimmt. Er hat sie David in seiner Abwesenheit einfach weggenommen und hat sie einem anderen Mann gegeben. Ich habe mich gefragt, warum hat Saul das gemacht? Wir wissen es nicht so genau. Also wollte er David demütigen? Hat er gedacht, der kommt sowieso nie wieder, irgendwann wird er ja hoffentlich mal tot sein? Dann ist es besser, wenn die bei einem anderen Mann ist? Wollte er David enterben? Wollte er Michal demütigen? Oder ist es tatsächlich so, dass er diese Lüge von Michal geglaubt hat mit der häuslichen Gewalt? Der hat mich bedroht, ansonsten hätte er nicht fliehen können. Und dann hat Saul sich gedacht, ja, wenn das so ist, dann soll sie doch einen anderen haben. Wir wissen es nicht, was die Beweggründe von Saul waren. Aber auf jeden Fall ist Michal jetzt bei einem anderen Mann. Sie ist nicht mehr bei ihrer ersten großen Liebe. Und wir erfahren an dieser Stelle nicht, wie Michal darauf reagiert hat. An dieser Stelle steht nichts in der Bibel, was das mit der Michal gemacht hat, mit ihrem Herzen. Schließlich kommt es irgendwann so weit, Saul fällt im Krieg. Und jetzt ist der Weg frei, jetzt kann David König werden. David wird auch König und zu der Zeit hat der Abner, das war der Heerführer von Saul, der auch viele Kriege mit ihm gefochten hat, der hat sich dazu entschieden, jetzt die Seiten zu wechseln und hat gesagt, okay, der Saul ist jetzt tot, ich werde jetzt zum David überlaufen und möchte jetzt der Heerführer von David sein. Und Abner, wir sind jetzt 2. Samuel 3, Vers 12 bis 16, 2. Samuel 3, Vers 12 bis 16. Und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen, wem gehört das Land? Und weiter, schließ deinen Bund mit mir. Siehe, meine Hand wird mit dir sein, um dir ganz Israel zuzuwenden. Und David sagte, gut, ich will einen Bund mit dir schließen. Nur eine Sache fordere ich von dir, nämlich, du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst mir vorher Michal, die Tochter Sauls, wenn du kommst, um mein Angesicht zu sehen. Und David sandte Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir Michal, meine Frau, die ich mir verlobt habe für 100 Vorhäute der Philister. Da sandte Ischboschet hin und ließ sie von ihrem Mann wegholen, von Paltiel, dem Sohn des Laish. Und ihr Mann ging mit ihr und laut weinend ging er hinter ihr her bis Bahurim. Da sagte Abner zu ihm, geh, kehre um. Und er kehrte um. Schon wieder müssen wir sagen, auweia, was ist denn das schon wieder für eine Geschichte? Schon wieder bestimmt jemand über das Leben von Michal. Jetzt holt David sie zu sich zurück, aber dadurch muss er ja gleichzeitig die Trennung eines anderen Ehepaares vollziehen. Also versucht euch mal diese Geschichte vorzustellen. Ich habe mir so das vorgestellt, wenn ich jetzt so ein Filmregisseur wäre, der jetzt einen Film über diese Geschichte dreht und ich müsste jetzt diese Szene müsste ich jetzt verfilmen. Also du bist jetzt Michal, dein Mann lässt dich zurückholen, dein erster Mann und der zweite Mann, der läuft die ganze Zeit jetzt vom einen Dorf zum anderen, läuft er hinter dir her und ich will meine Frau wieder haben, ich will meine Frau wieder haben. Und das ganze Volk schaut zu. Das passiert alles in der Öffentlichkeit. Ist das nicht schrecklich? Was hat das mit Michal gemacht? Wir erfahren es wieder nicht. Hier steht es wieder nicht, was es mit ihr gemacht hat. Schließlich kommt dann der Abner und schickt den zweiten Mann nach Hause und sagt so, jetzt ist genug, jetzt gehst du mal nach Hause. Okay, dann geht er nach Hause. Damit war das Thema dann wohl erledigt, in Anführungszeichen. Aber wie hat es im Herzen von Michal ausgesehen? Wir wissen es nicht. Hing sie mehr an ihrem ersten Mann oder an ihrem zweiten Mann? Hat sie sich gefreut, wieder bei David zu sein? Hat sie sich als Opfer gefühlt, über das immer nur bestimmt wird? Na, kennst du das auch? Manchmal denken wir vielleicht sowas, ja, über mich wird immer nur bestimmt. Alle wissen, was für mich richtig und falsch ist und mich fragt niemand, mich fragt keiner. Alle bestimmen immer nur über mich. Vielleicht hat sie solche Gedanken gehabt, aber wir wissen es nicht. An dieser Stelle sagt die Bibel also noch nichts dazu, was in ihrem Herzen vorgegangen ist, aber später erfahren wir es. Und wir erfahren auch was über ihre Beziehung zu David und welche fatale Entscheidung sie getroffen hat. Also David hat jetzt als König von Israel so verschiedene Projekte angepackt. Eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, war, er hat Jerusalem erobert. Jerusalem sollte seine Hauptstadt werden. Hat er sich ausgebaut als Hauptstadt, er hat sich selber einen Königspalast gebaut. Und danach war sein nächstes Projekt, dass er gesagt hat, jetzt soll Jerusalem zum religiösen Zentrum dieses Landes werden. Es gab ja schon aus der Zeit von Mose, gab es ja die Bundeslade, es gab die Stiftshütte, die waren so an verschiedenen Orten immer unterwegs gewesen, so einen richtig festen Standort hatten die meistens nicht über längere Zeit, das war immer nur so für einige Jahre oder Jahrzehnte, dann hat es auch mal wieder den Platz gewechselt. Und jetzt hat David gesagt, ich möchte mir die Bundeslade nach Jerusalem holen und Jerusalem soll jetzt auch das religiöse Zentrum von Israel werden. Und an diesem Tag hat er ein riesengroßes Fest veranstaltet. Die Bundeslade wurde nach Jerusalem geführt, es gab einen großen Festumzug, die Bundeslade wurde in die Stadt getragen, er hatte schon einen Platz für sie vorbereitet, er hatte ein Zelt für sie aufgestellt, wo sie dann drin sein sollte. Und jetzt lesen wir die nächste Geschichte. Wie ging dieser Tag dann zu Ende? 2. Samuel 6, Vers 16 bis 23. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heerscharen. Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging, jeder in sein Haus. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Da sagte David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer, also noch verachteter werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das ist krass, oder? Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum war Michal eigentlich bei diesem Fest nicht dabei? Bei diesem großen Fest, was wirklich eines der wichtigsten Feste war in der Anfangszeit der Regierungszeit von David, was ihm so wichtig war, er holt sich die Bundeslade nach Jerusalem. Jerusalem wird jetzt das religiöse Zentrum. Das soll der Ort sein, wo Gott in Zukunft angebetet wird. Und die Michal ist nicht mal dabei. Die bleibt einfach zu Hause. Die guckt da so von zu Hause aus dem Fenster. Warum ist sie denn nicht dabei? Warum freut sie sich denn nicht mit David und mit dem ganzen Volk? Und vor allem, warum betet sie Gott nicht an? Das ist doch auch ein Fest gewesen, wo Gott im Mittelpunkt steht. Gott ist doch auch bei diesem Fest gepriesen worden für das, was er Gutes getan hat. Ich habe mir gedacht, vielleicht hätte sie Gott auf diesem Fest mal erleben können. Ich meine, wenn man mit David zusammen war, David war ja wirklich ein Anbeter gewesen. Guck mal, wie viele Psalmen der geschrieben hat. Also wenn man es wusste, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, dann David. Und wenn sie seine Frau ist, also da könnte man es ja von ihm lernen eigentlich. Man könnte ja wirklich durch ihn das auch lernen, wie man eine gute Beziehung zu Gott führt. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie ist einfach zu Hause geblieben. Und jetzt als sie David, der wirklich ein gesalbter Anbeter und auch der von Gott auserwählte König war, vor der Bundeslade tanzen sah, jetzt berichtet uns die Bibel, was in ihrem Herzen vor sich ging. Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, diese ganzen Sachen, wo sie dem einen Mann weggenommen, zu dem anderen Mann, dann wieder zurück zu David, da habe ich immer gesagt, wir wissen nicht, was in ihrem Herzen vorging. Da stand auch nichts in der Bibel dazu, was bei ihr innerlich abging. Aber jetzt erfahren wir es an dieser Stelle. Sie verachtet David. Sie verachtet ihn. Der Mann, den sie einmal so geliebt hat, der Mann, in den sie so verliebt war, der Mann, mit dem sie die Traumhochzeit gefeiert hat, jetzt verachtet sie ihn aus tiefstem Herzen und jetzt redet sie ganz schnippisch und respektlos mit ihm. Und selbst wenn sie mit seinem Anbetungstanz, den er da aufgeführt hat vor der Bundeslade, selbst wenn sie damit nicht einverstanden war, hat sie das Recht dazu, so mit ihm zu reden? Hat sie das Recht dazu, mit dem gesalbten Anbeter Gottes, mit dem von Gott gesalbten König für Israel, mit David so zu reden und ihn zu verachten? Er war nicht irgendein Mann. Er war ein Mann, dem Gott eine ganz große Verheißung gegeben hatte. Ich meine, eine der krassesten Verheißungen, die David gekriegt hat, war, dass Gott zu ihm gesagt hat, aus deiner Familie soll einer kommen, der wirklich das Heil bringt für Israel und für die ganze Welt, der Messias. Das ist doch eine krasse Zusage, das zu wissen. Aus meiner Familie wird der Messias kommen, aber diese Abstimmungslinie von Jesus, dem Messias, lief nicht über Michael. Jetzt in diesem Moment war es klar, Michael wird in diesem Stammbaum nicht vertreten sein. Sie wird nicht im Stammbaum von Jesus stehen, sie wird nicht einer seiner Vorfahren sein, sondern es ging später über Bathseba, eine der späteren Frauen von David. Ganz am Ende unseres Textes steht ein schrecklicher Satz. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Michal hatte David verachtet. Und danach steht dieser Satz. Ich habe mir das überlegt, ist das ein Zufall, dass dieser Satz direkt nach dieser Geschichte steht? Dieser Satz über die Kinderlosigkeit von Michal? Er hätte auch ganz woanders stehen können. Es stehen da so viele Geschichten über David und seine Familie. Man hätte diesen Satz auch woanders hinschreiben können. Aber er steht direkt nach dieser Geschichte, wo Michal David so stark verachtet hat. Es gibt aber eine Sache, die nicht da steht. Es steht hier nicht das Wort deswegen. Deswegen, weil sie ihn verachtet hat, ist sie kinderlos. Das steht nicht da. Da steht einfach nur das Wort aber. Michal, aber die Tochter Sauls bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Und trotzdem, ganz bewusst, steht dieser Satz am Ende dieser Geschichte. Ich finde das interessant zu beobachten, wie die beiden in dieser Geschichte so einen ganz unterschiedlichen Fokus haben. Also Michal geht's nur um Moral und Anstand und sie denkt sich immer so, ja, was denken die Leute, wenn der da so tanzt vor der Bundeslade. Sie hat sich anscheinend vor den Knechten und Mägden, die ja bei der Feier waren, ne? Also sie war nicht bei der Feier, sie ist zu Hause geblieben, aber Knechte und Mägde, die waren immerhin so, dass die bei der Feier waren. Und vor denen hat sie mehr Angst, dass die jetzt irgendwas Dummes denken könnten über David. Sie hat überhaupt keine Sicht für das, was da draußen stattfindet, für dieses Fest auch, was es vor Gott bedeutet, dass diese Stadt jetzt das Zentrum der Anbetung Gottes wird und auch welche Rolle das David in dieser Geschichte spielt. Sie hat überhaupt nicht verstanden, um was es da ging. Hier ging es nur darum, was denken die Leute, der blamiert sich, wie verhält er sich als König. Und worum geht's David? David geht's überhaupt nicht darum, was die Leute denken. Das interessiert ihn überhaupt nicht, was die Leute denken. Ihm machte es noch nicht mal was aus, wenn die Leute ihn verachten würden, denn er hat den Fokus nur auf Gott. Er möchte nur Gott allein gefallen. Was die Leute denken, ist ihm egal. Und dafür setzt er alles ein. Er setzt sogar seinen Körper dafür ein. Er tanzt vor der Bundeslade zur Anbetung Gottes. Er tanzt ja nicht für sich selber. Er tanzt ja nicht, um sich selber zur Schau zu stellen oder um eine Witzfigur zu sein. Es interessiert ihn überhaupt nicht, was die Menschen denken, sondern er tanzt, um Gott anzubeten. Und das ist ihm wichtig. Und dafür interessiert es ihn überhaupt nicht, was die Menschen denken. Selbst der König von Israel, der ja eine Respektsperson ist, interessiert sich nicht dafür, was Menschen denken. Er definiert Respekt ganz anders. Und das finde ich interessant in diesem Gespräch, wie er Respekt ganz anders definiert. Wie Michael sagt, wenn du dich nicht so blamiert hättest, dann hätten die Leute vor dir Respekt. Aber er sagt, wenn ich Gott anbete, wenn ich Gott in den Mittelpunkt stelle, dann werden die Leute Respekt haben, weil das ist das, was die Leute sehen. Wenn ich mit Gott lebe, wenn ich Gott in den Mittelpunkt stelle, wenn ich ihm die Ehre gebe, wenn ich eben nicht auf Menschen schaue, dann werden das Menschen sehen. Und dann werden sie auch Respekt vor mir haben. Vielleicht fragst du jetzt nach dieser Geschichte, ist Kinderlosigkeit eine Strafe Gottes? Also wenn wir von Gott gesalbte und eingesetzte Menschen verachten, ist dann Kinderlosigkeit die Strafe Gottes dafür? Ich frage dich mal zurück, hat Gott denn Freude dran, Strafen zu verteilen? Macht Gott es Spaß, dass er sagt, die war respektlos, die mache ich jetzt kinderlos? Kennen wir Gott so? Also ich kenne Gott nicht so. Ich finde, Gott hat keine Strafen zu verteilen. Ich glaube, das macht Gott keine Freude. Und vielleicht ist die Erklärung bei Michal hier in unserer Geschichte viel einfacher. Denn nachdem Michal den David so verachtet hat, nachdem sie ihn so respektlos behandelt hat, hat David vielleicht einfach bis zu seinem Lebensende nie wieder Gemeinschaft mit ihr gehabt. Vielleicht hat er sich für immer von ihr ferngehalten. Und ihr wisst ja, damit ein Kind entstehen kann, müssen eine Frau und ein Mann Gemeinschaft haben, sonst gibt's kein Kind. Und vielleicht war das die Konsequenz von ihrer Respektlosigkeit, dass sie David so verachtet hat, dass er sich bis an sein Lebensende von ihr ferngehalten hat, dass er nie wieder Gemeinschaft mit ihr hatte. Wir wissen nicht, was der Grund war für die Kinderlosigkeit. Ich find's auch gut, dass die Bibel uns das nicht sagt. Aber trotzdem steht dieser Satz direkt danach, nachdem sie ihn so verachtet hat. Und das finde ich so interessant. Selbst wenn das keine Strafe Gottes war, dann musste sie trotzdem die Konsequenzen ihres Verhaltens tragen. Sie hätte sich auch anders entscheiden können. Selbst nachdem das passiert war, hätte sie umkehren können. Wenn wir uns mal das Leben von David anschauen, David hat sich wirklich auch einige böse Sachen geleistet. Er hat Ehebruch begangen, er hat Leute ermordet. David war auch kein Unschuldslamm, der hat auch wirklich schlimme Dinge getan. Aber jedes Mal, wenn sowas passiert ist, ist er umgekehrt. Er hat es eingesehen, dass es falsch war. Er hat Buße getan vor Gott. Er hat gebeten, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er ist umgekehrt von seinem falschen Verhalten. Und Gott hat mit ihm weitergemacht. Gott fand nicht das gut, was er gemacht hat, diese bösen Dinge. Aber er hat gesagt, ich vergebe dir und ich mache weiter mit dir. Du bleibst in deiner Berufung. Wir gehen weiter in diesem Weg, dass ich dich als König eingesetzt habe. Wir gehen weiter diesen Weg auch mit deiner ganzen Familie, dass du der Stammvater einer großen Familie bist, aus der der Messias kommt. Und Michal, die hätte ganz bestimmt diese Chance auch gehabt. Sie hätte auch diese Chance gehabt, umzukehren, eine richtige Entscheidung zu treffen, sich zu entscheiden dafür, zu sagen, es tut mir leid, wie ich meinen Mann verachtet habe, wie ich Gott verachtet habe, wie ich mich von Gott und von meinem Mann ferngehalten habe. Und vielleicht hätte das dazu geführt, dass David sich nicht mehr von ihr fernhält. Vielleicht hätte das zu einer Versöhnung geführt. Vielleicht hätte David gesagt, oh, mit der möchte ich gerne wieder zusammen sein. Aber sie blieb kinderlos bis an ihr Lebensende. Und danach hören wir nie wieder was von ihr. Das ist die letzte Geschichte, die wir in der Bibel über Michal hören. Danach erfahren wir nichts mehr, was mit ihr passiert ist. Und ich habe mir gedacht, manchmal treffen wir Entscheidungen, eine Sache zu tun oder eine Sache nicht zu tun. Aber manchmal kommt es gar nicht darauf, so eine Entscheidung zu treffen, die unser Tun betrifft. Sondern manchmal ist es wichtig, dass wir uns unsere eigene innere Haltung anschauen. Wie denke ich eigentlich über eine Sache? Wie denke ich über eine Person? Wie denke ich über mich selbst? Wie denke ich über Gott? Und wir müssen uns wirklich diese innere Haltung von uns selbst anschauen und dann gucken, ist das richtig? Ist meine innere Haltung richtig? Zu welcher Herzenshaltung entscheidest du dich? Und jetzt kommt was Krasses, weil in dieser Sache bist du kein Opfer. Wenn wir uns das Leben von Michal anschauen, sie war in all den Entscheidungen, die über ihren Kopf hinweg getroffen worden sind, war sie ein Opfer, dem einen Mann weggenommen, dem anderen Mann zugeteilt, wieder zurück zum ersten Mann. Und diese ganzen Sachen hat sie nicht selbst entschieden. In diesen Sachen war sie ein Opfer. Ja, es wurde über sie bestimmt. Aber über das, was in ihrem Herzen vorgeht, hatte sie selbst zu entscheiden. Das war ihre eigene Entscheidung. Wie wirst du darauf reagieren, Michal? Und das ist immer die Frage, die Gott uns auch stellt. Wie ist deine Antwort darauf? Wie reagierst du auf die Situation? Egal, was man mit dir gemacht hat, egal, was Menschen über dich entschieden haben, auch egal, was du selber verbockt hast in deinem Leben, Gott fragt dich, wie ist deine Reaktion darauf? Und sie hätte die Möglichkeit gehabt, umzukehren. Und es ist so wichtig auch für uns, diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Und dann gibt es noch diese nächste Entscheidung. Und das ist die Entscheidung über deine Beziehung zu Gott. Und auch in dieser Entscheidung bist du kein Opfer. Es ist deine Entscheidung, ob du Gott weiterhin lieben möchtest, ob du ihm vertrauen möchtest, ob du bei Gott sein möchtest, ob du ihm glauben möchtest, ob du ihm vertrauen möchtest. Egal, was in deinem Leben passiert, egal, was Menschen dir angetan haben, egal, was du selber an Katastrophen veranstaltest, in deinem Leben, egal was du selber verbockt hast, es ist immer deine Entscheidung, werde ich bei Gott bleiben? Werde ich Gott vertrauen? Egal was passiert ist, egal wie schlimm es war, egal ob es vielleicht von anderen Menschen über mich kam, wirst du weiterhin Gott vertrauen? Oder wirst du vielleicht zum ersten Mal Gott vertrauen? Und deswegen stelle ich dir heute diese Entscheidung. Was ist diese Frage? Ich stelle dir heute diese Frage, was ist deine Entscheidung? Wofür entscheidest du dich? Deine Entscheidung ist heute gefragt. Und wenn du die Entscheidung triffst, dass du immer an Gott festhalten wirst, egal was passiert, dann wirst du auch in Zukunft bessere Entscheidungen für dein Leben treffen. Wir haben das ja vorhin gesagt, so 20.000 Entscheidungen am Tag, große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, wichtige, unwichtige. Es hat immer eine Konsequenz, wie du dich entscheidest. Und egal, ob es jetzt über die großen Fragen des Lebens geht, welchen Ehepartner werde ich heiraten, welche Arbeitsstelle werde ich nehmen, an welchem Ort werde ich wohnen, das sind die großen Fragen des Lebens, aber auch diese kleinen Sachen. Aber alles hat eine Konsequenz und alles macht etwas mit dir. Also jede Entscheidung, die du triffst, macht auch etwas mit dir. Und dann bist du herausgefordert, darauf zu reagieren. Und dich zu entscheiden, werde ich Gott vertrauen? Egal was passiert ist, werde ich weiterhin bei Gott bleiben? Werde ich ihm vertrauen? Wenn dein Fokus, wie bei David, nur auf Gott ist und ihm zu gefallen, nicht zu schauen, was Menschen denken, dann wird sich dein Leben verändern. Man sieht es so stark bei diesen zwei Personen, bei Michal und bei David, wie sie diesen ganz unterschiedlichen Fokus hatten und wie David nur diesen Fokus auf Gott hatte. Ich möchte nur Gott gefallen. Ich möchte nur für ihn da sein. Ich möchte alles für ihn machen. Was Menschen denken über mich, das interessiert mich überhaupt nicht. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn du Gott in den Mittelpunkt stellst, wenn du dich dazu entscheidest, ihm zu vertrauen, ihm die Ehre zu geben, nur ihm zu gefallen und nichts auf das Lob oder auf den Tadel oder auf das Urteil von Menschen zu geben, dann werden sich auch Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, verändern. Dann wirst du bessere Entscheidungen treffen in Zukunft, weil Gott im Mittelpunkt steht und nicht du. Amen.